SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zum neuen Roman der in Siebenbürgen geborenen und in Freiburg lebenden Schriftstellerin Iris Wolf. Lichtungen heißt das Buch aus dem Klett-Cotta Verlag. Und die Geschichte beginnt mit dem vorläufig versöhnlichen Schluss einer Liebesgeschichte. Wolf erzählt ihren neuen Roman Lichtungen nämlich rückwärts. Jedenfalls schaut die Schriftstellerin mit jedem Kapitel weiter zurück in die Vergangenheit von Cato und Lev. Das sind die beiden Hauptfiguren. Nicola Steiner, stellen Sie die beiden doch mal vor.
Also Lev und Cato sind Freunde. Cato ist ein Mädchen, was in der Schule immer ein bisschen gemobbt wird. Und Lev ist jemand, der sie näher kennenlernt, weil er ein halbes Jahr oder wie lang, also längere Zeit, ans Bett gefesselt ist und sie ihm die Hausaufgaben bringt. Und aus dieser komischen Beziehung wird eine Lebensfreundschaft. Von seiner Seite aus auch mehr. Tatsächlich. Und die beiden verbringen ihre Kindheit und Jugend zusammen im Rumänien von Ceausescu. Und irgendwann fällt der eiserne Vorhang. Und Cato ist ein sehr, sehr umtriebiger Mensch, freiheitsliebend, autonom, selbstbestimmt und nutzt die erste Gelegenheit, um aus dem Land zu gehen, wie so viele andere auch. Also nutzt sozusagen diesen Moment der Öffnung, um abzuhauen und durch Europa zu reisen und dort als Malerin, als Straßenmalerin sich so ihr Geld zu verdienen. Und Lev bleibt zu Hause, ist ein sehr zögerlicher Mensch, der irgendwie denkt, naja, jetzt haben sich die Verhältnisse ja geändert, also kann ich auch hier bleiben. Ja, ich muss ja nicht gehen. Wenn die Verhältnisse sich geändert haben, dann habe ich ja hier die besten Chancen. Und versucht also im Rumänien sozusagen da in der Maramureș oben im Norden Rumäniens weiterhin sein Leben zu führen. Cato schickt ihm dann alle paar Wochen eine Karte von da, wo sie immer ist. Und eines Tages kommt die Karte aus Zürich und sie sagt, jetzt komm vorbei, ich warte auf dich. Und er fährt hin und sie fahren gemeinsam durch Europa und das ist der Anfang des Buches, der, ich habe das jetzt natürlich in der richtigen Reihenfolge erzählt, der umgedreht wird. Also man beginnt, wo die beiden sich in Zürich treffen und dann geht Iris Wolf in 9 Rückschritten zurück in das Leben dieser beiden und erzählt ausschnittweise, ja, einen Ausschnitt dessen, was sie geprägt hat. Auch hier geht es um Erinnerung, auch hier geht es um Prägung.
Ja, und um einen Eindruck von dieser Prosa zu bekommen, liest nun Isabel de Mee aus Lichtungen von Iris Wolf. Bitte sehr.
In allem gab es diese Dunkelstellen, wo die Erfahrung aufhörte und die Erinnerung anfing. Etwas blieb und etwas ging verloren, manches schon im Augenblick des Geschehens. Und wie sehr man sich auch bemühte, es tauchte nie wieder auf. Erinnerungen waren über die Zeit verstreut wie Lichtungen. Man begegnete ihnen nur zufällig und wusste nie, was man darin fand. Die eindrücklichsten Momente, das, was sich nicht verlor, gehörte einem nie alleine. Die Angst gehörte einem alleine. Das Vergessen. Alles sonst, dachte Lev, bleibt nur durch andere gegenwärtig. Womit hatte er die letzten Jahre verbracht? Er hatte mit Imre das Sägewerk privatisiert, sich um seine Nichte, seine Neffen gekümmert, Milena im Wirtshaus besucht, war mit Cato durchs Isartal gefahren, seiner Mutter und Bonika zur Hand gegangen, hatte ganze Tage am Fluss verbracht und währenddessen gewartet. Ob Kamil zurückkam, dass Cato wieder anfing zu malen. Sie hatten auf das Ende der Diktatur gewartet. Dann warteten sie auf das Neue, ohne zu wissen, was es mit sich brachte. Nichts hatten sie sich sehnlicher gewünscht als die Öffnung der Grenzen. Und als sie offen waren, wussten sie nicht, was mit dieser Offenheit zu tun war. Lev konnte sich nicht länger einreden, er würde mutig sein. Etwas hielt ihn zurück. Mit wachsendem Abstand kehrten seine Gedanken zu Cato und Tom zurück. Er fragte sich, wo sie wohl waren. Nach ein paar Tritten in die Pedale wusste er, dass es Zeit war, umzukehren. Er nahm den direkten Weg, fuhr über weite Strecken auf Hauptstraßen, ließ sich waghalsig überholen, erntete erstaunte, scherzhafte, auch dreiste Zurufe, konterte mit dem Victory-Zeichen und kam nach 2 Tagen wieder in jenem Dorf an, in dem er die erste Nacht seiner Reise verbracht hatte. Marinella saß nicht am Tor. In seiner Vorstellung hatte sie sich die gesamte Zeit über nicht von ihrem Platz bewegt. Er klopfte. Der Hund schlug an. Das Bellen verstummte und Lev wusste, dass sie auf dem Weg zum Tor war. Wieder bewegte sich im Nachbarhaus ein Vorhang. Das sei nicht nur ein anderes Rad, sagte Marinella zur Begrüßung. Auch die schwarze Krähe sitze nicht mehr auf dem Lenker. Ja, die Krähe ist fort, bestätigte Lev. Aber einen Vogel fährst du noch immer spazieren.
Isabel de Mee las aus Lichtungen von Iris Wolf, erschien im Klett-Cotta Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir haben jetzt einige Namen gehört, die im Laufe des Romans auch mit Leben gefüllt werden. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig jetzt, um jeder Biografie nachzugehen. Zentral ist der Satz, den wir auch gehört haben, Erinnerungen waren über die Zeit verstreut wie Lichtungen. Helmut Böttiger, in welcher Weise ist damit auch das poetische Programm des Romans benannt?
Ja, das ist eine sehr schöne Stelle, in der die Autorin tatsächlich reflektiert darüber, wie sie den Roman angelegt hat. Der Vergleich mit Erinnerungen und Lichtungen, die ja im Wald sich überraschend auftun, die sich auch sehr schnell verändern können, wo es Licht und Schatten gibt und wo man nicht alles sofort erkennt, wo mitten im dunklen Wald dann plötzlich so ein Lichtfleck aufbricht. Und das mit der Erinnerung gleichzusetzen und einen Roman so zu strukturieren, ist eine sehr schöne Idee. Und das wird so dann auch durchexerziert, dass rückwärts erzählt wird. Wir fangen in der Gegenwart an. Es werden so ein paar Dinge immer wieder angedeutet, die in der Vergangenheit liegen. Und im Lauf des Romans kehrt man dann in diese Vergangenheit immer tiefer zurück. Und am Ende erfährt man dann die Wurzel von allem. Also das ist jetzt kein ganz neues Erzählverfahren. Das gab es schon öfters. Ilse Eichingers Spiegelgeschichte ist so das lesebuchtauglichste Beispiel dafür. Aber das ist schon auch erhellend, weil die Tiefenschärfe der Figuren dann mit der Zeit immer deutlicher wird. Und von daher ist dieses Bild der Lichtungen auch ein Erzählmodell für den Roman. Und das passt auch dazu, dass die Kato, die weibliche Hauptfigur, zeichnet. Und dass sie Zeichnerin ist, das charakterisiert sie auch von ihrem ganzen Typus her. Das ist ein sehr sprunghaftes, koboldhaftes Wesen, das nicht leicht zu greifen ist. Also eine geheimnisvolle weibliche Figur, der man auch nie auf die Spur kommt.
Christoph Schröder, vielleicht schauen wir uns diese Konstruktion noch mal etwas genauer an. Ich habe mir zwischendurch die Frage gestellt, was wäre denn, wenn wir jetzt tatsächlich Kapitel 1 oder 2, die stehen am Ende, ganz zu Anfang gelesen hätten? Hätte das den Roman verbessert, verschlechtert oder man könnte jetzt auch fragen, gäbe es gar keine Folge für die literarische Erkenntnis? Wie sehen Sie das?
Naja, es hätte zumindest dafür gesorgt, dass ich den Roman lieber weitergelesen hätte, als so herum, weil die letzten beiden Kapitel tatsächlich die besten sind. Und das hat damit tatsächlich zu tun, was Helmut Böttiger jetzt gesagt hat, den Figuren fehlt am Anfang die Tiefenschärfe, die sie vielleicht nachher bekommen. Ich muss doch mal sagen, ich habe bislang ausschließlich enthusiastische Kritiken zu diesem Buch gelesen und das hat mich schon wahnsinnig gewundert, weil also erstens funktioniert diese Rückwärtserzählweise überhaupt nicht. Die hat schon bei Inga Maria Malke bei diesem Archipel-Roman nicht funktioniert, weil sie diese Entscheidung so zu erzählen ganz, ganz, ganz viele weitere strategische Anforderungen an die Autorin stellt, die sie permanent erfüllen muss. Es gibt permanent Cliffhanger, die aber dann im nächsten Kapitel dann erklärt werden müssen. Und das ist wahnsinnig umständlich auch. Also meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Und es stehen Sätze in diesem Buch, gerade zu Anfang, es wird dann später besser. Entschuldigung, wir haben schon eine sehr schöne Lesung gehört, aber wenn ich einmal bitte noch zitieren darf. Die Kunst war ein Spiel zwischen Zeigen und Verbergen, das Leben auch. Es gab das Sichtbare und das Unsichtbare und nur das Wenigste kam überhaupt ans Licht. Manches konnte man in sich verstecken, bis man es vergaß, anderes nicht. Also bitte. Und davon gibt es wirklich mehrere Sätze, ganz davon abgesehen, dass Iris Wolf einen etwas unsäglichen Hang hat zu so einer naturmystischen Verschwiemelung, gerade zu so einer Waldmystik. Also man betritt einen Wald wie eine Kirche oder eine Kathedrale. Und dann gibt es so eine allwissende Großmutter, die hat immer schon vorher gewusst, wenn was Schlimmes passiert, aber hat es natürlich nie gesagt, weil sie immer nur schlimme Dinge gesagt hat. Also es sind ganz, ganz merkwürdige Sachen drin und ich möchte noch ein Beispiel nennen, auch aus dem Anfang. Da fahren Kato und Lev mit dem Zug und natürlich lässt sich die Tür des Zuges im Fahren öffnen und man weiß sofort, was passiert. Natürlich streckt Kato ihren Kopf raus und lässt ihre Haare im Wind wehen. Und das sehe ich schon, die ZDF-Verfilmung dazu. Und all diese erwartbaren, wenig originellen und auch wenig originell geschilderten Bilder, die gerade so auf den ersten 100 Seiten mir entgegenschlagen, haben mich doch ziemlich gestört und auch geärgert, weil für diese erwartbaren Bilder in so einem Roman, wenn immer genau das passiert, was man eigentlich schon kennt und was schon vorgestanzt ist, dafür gibt es ein Wort und das fängt mit K an.
Und Sie meinen Kitsch?
Das meine ich, ja.
Die Frage reiche ich an Nicola Steiner weiter. Hatten Sie auch das Gefühl, dass es dann doch manchmal zu kitschig ist?
Also das Gefühl.
Das habe ich bewusst so gesagt.
Nein, es passt. Ich möchte jetzt noch mal auf die Form Sie ganz kurz
Kitsch.
Zurückkommen. Es ist nicht Kitsch. Und zwar ist der Unterschied zwischen Kitsch und diesem ganzen Schreiben, dass es hier in der Schwebe gehalten wird. Es wird ja nicht benannt, sondern es bleiben Leerstellen. Das ganze Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass sie Mut zur Lücke hat, dass sie wirklich immer wieder sagt, ich konzentriere mich auf einige wenige Momente im Leben und im Rückblick dieses Ganzen, also vor allem eben von Lev, das ist eigentlich die Hauptfigur. Und ich finde es sehr raffiniert gemacht. Man lernt am Anfang die beiden Hauptfiguren, Lev und Kato, kennen und sie sind sehr, sehr isoliert betrachtet. Also passiert nicht viel rum, oder? Die beiden treffen sich wieder und man hat diese beiden. Und das ist genau wie im Leben, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn wir uns das erste Mal begegnen. Man weiß nicht sehr viel über den anderen und im Laufe der Gespräche steigt man immer weiter ein ins Leben desjenigen, derjenigen und erfährt, was die prägenden Punkte waren.
Ja, wenn man jeder jemanden Augenblick kennenlernt. Enthält alles Gewesene und war doch immer wieder ein Neubeginn.
Ja, also
muss schon sagen, es gibt so was Kalenderspruchhaftes.
Nein, also klar, man kann immer irgendwelche Einzelsätze raussuchen und klar, kann man machen.
Ja, das ist ganz
Aber
einfach.
Es ist ein Fluss und ich finde, dass es sehr, sehr gut funktioniert und dass Iris Wolf sehr genau sehr viele unterschiedliche Aspekte in diesem Leben herausarbeitet. Zum Beispiel das Rumänien unter Ceausescu. Also wenn die Leute untereinander sich sozusagen bespitzeln und warnen und nicht mehr zueinander gehen und der Großvater, der flüchtet und dann auch dieser Vielvölkerstaat. Also die Mutter war Siebenbürger Sächsin. Der Vater ist Rumäne gewesen, gell? Und sie ist dann aber aus Schäßburg sozusagen in den Norden gegangen. Also diese ganzen unterschiedlichen Zuschreibungen. Der Großvater von der Mutter, der dann Ferry. Auch flieht, Ferry, versteht sich als Österreicher, weil er sagt, ich war einfach auch mal hier österreichisch, ja, basta.
Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist alles am Ende des Romans.
Also deswegen darf ich nur ganz kurz, um auch der Fairness halber zu sagen, ich sehe das auch alles. Ich sage ja, die letzten Kapitel sind sehr gut, gerade dieses letzte Kapitel in diesem Badeort, wo Lev mit dem Großvater ist. Und ich sehe auch, dass diese Atmosphäre der Diktatur wirklich sehr, sehr präzise und gut getroffen ist.
Und aber auch diese Flucht, die dann anschließend, die Auswanderung, die anschließend stattgefunden hat, dass alle gegangen sind, dass wirklich alles leer wurde und dass niemand geblieben ist.
Das ist so gut beschrieben. Das ist alles sehr gut. Ich glaube tatsächlich, und danach bin ich auch wirklich still, ich schwöre, ich glaube, das Problem liegt gerade am Anfang in der Konstruktion dieser Kato-Figur. Und die hochverehrte, geliebte Kollegin Sigrid Löffler hat immer gesagt, das ist eine Männerfantasie. Diese Kato-Figur ist in den Eigenschaften, Herr Böttiger, in denen Sie sie vorhin auch geschildert haben, unabhängig, jung, ein bisschen undurchsichtig und so weiter, aber immer stark und so weiter. Das ist eine Frauenfantasie. Also das ist eine Fantasie der Autorin, wie Sie vielleicht gerne diese...
Da möchte ich jetzt Herrn Böttiger dazu
hören. Ich auch.
Ich fand es sehr lustig, wie Christoph Schröder das dargestellt hat. Also man kann das sehr leicht erzählen, so einen Roman, sodass man natürlich da auch so komische Effekte daraus erzielen kann. Ich fand es sehr lustig für mich, weil ich habe erwartet, dass dieser Roman über alles gelobt wird von uns allen. Und dann hatte ich mir genau die Stelle rausgeschrieben, die Sie vorgelesen hatten, um dann vorsichtig einzuwenden, ja, an manchen Stellen wird es so ein bisschen diffus, aber ich bin bereit, es zu entschuldigen, weil die ganze Konstruktion natürlich viel schöner ist und weil sie ja auch überzeugend ist. Also es ist so, dass man es mit diesem Roman von Inga Maria Mahlke, glaube ich, überhaupt nicht vergleichen kann. Das ist zwar das Prinzip, dass man auch von vorne nach hinten erzählt, aber diese ganze Problematik, dass man irgendwie so künstlich Cliffhanger machen muss und dann was erklären muss, das umgeht Iris Wolf, glaube ich, sehr gut. Es ist tatsächlich am Anfang, vor allem diese weibliche Figur Kato, die ja Gott sei Dank von einer Frau geschrieben worden ist und was schon so was Identifikatorisches hat, also etwas, was sich in entzieht, was wirklich schwer fassbar ist. Und sie ist ja Pflastermalerin, sie reist durch Europa und bemalt dann so Straßenpflaster. Das ist eine sehr schöne, auch psychologischer Umriss von so etwas, was ich nicht festlegen will und was auch eine rätselhafte Wirkung hat, also Freiheitssuche und gleichzeitig nicht zu greifen für irgendwelche Männerfantasien, was auch dargestellt wird mit den Affären, die da angedeutet werden und vor allem für Lev, diese sehr bodenständige Hauptfigur, durch die dann noch eine andere Dimension in den Roman hereinkommt. Und das finde ich tatsächlich auch das Überzeugende daran, dass dieser Zusammenprall dieser rumänischen Herkunft und der Gegenwart in dem doch sehr wohlstandskonsumgesättigten Westeuropa, dieser Zusammenprall, der wird so subkutan geschildert. Diese Schilderung dieses Lebens in Rumänien, diese Familienstrukturen, die Arbeitsstrukturen, diese Waldarbeitersituation, diese eine Kneipe mit der Wirtin Milena. Also ich war ein paar Mal in Rumänien in den 70er, 80er Jahren. Das ist schon auch sehr gut eingefangen. Das ist atmosphärisch sehr dicht. Auch diese Mentalität, die sich so unserem Verständnis erstmal vollkommen entzieht, die rückt einem dann schon auch ein bisschen näher. Da wird auch diese rätselhafte Figur Cato, die sich entzieht, ein bisschen greifbarer dadurch, dass sie vor diesem Hintergrund gezeichnet ist. Und gerade wie Lev, die männliche Hauptfigur, diese Cato immer wieder im Hinterkopf hat und wie er dann zu ihr nach Westen, nach Zürich fährt. In diesem Gegensatz scheint doch einiges auf und das ist ein Stoff, den man sehr selten sieht. Das ist ihr Thema, die schreibt immer nur über ihre Kindheit in Rumänien, aber das ist schon etwas, was sich zu lesen lohnt, weil da viel erklärt wird von einem Europa, von Missverständnissen, von Problemen in Europa, weil man die unterschiedlichen Mentalitäten sehr stark merkt. Das ist dann schon auch sehr differenziert und nicht nur schwarz-weiß.
Also der Text ist ja durchzogen von zahlreichen Verweisen, des popkulturellen Zitaten. Das beginnt bei The Cure.
Genau.
Genau, von also rumänischen Volksweisen.
Sprachen aus der Region.
Genau, es ist sozusagen ein, sagen wir mal, ästhetisches Grundprinzip, was da so durch sich zieht. Es wird ja auch dann im Nachhinein alles aufgedröselt, wann welche rumänische Sängerin wo zitiert wird. Es hat ja einen Anmerkungsapparat quasi.
Es gibt vor allem diese Bemerkungen, es gibt so Zitate vor jedem Kapitel, die in unterschiedlichen Sprachen sind, die dann auch in dem Land, also in Rumänien jeweils Verwendung finden, also von Hebräisch über Siebenbürger Sächsisch bis Rumänisch sowieso, aber auch Sinti- und Roma-Sprache etc. Was sie viel macht, ist, dass sie im Fließtext, also in der Erzählung, Sprichwörter aus ihrer Heimat einfließen lässt, die einfach sozusagen bei ihr noch drinnen sind. Also Iris Wolf ist ja 77 in Schäßburg geboren und ist rumänisch mit aufgewachsen, ist dann aber 85 nach Deutschland gekommen und hat die rumänische Sprache verloren. Aber die Sprichwörter sind interessanterweise in ihrer Familie immer noch gängig, weil vieles lässt sich einfach nur in dieser Sprache in Familien weiter transportieren. Und darauf referiert sie. Und ich finde, das ist ganz gut eingearbeitet. Also ich bin verheiratet mit einem Siebenbürger Sachsen. Insofern habe ich da einen großen Bezug und konnte das alles auch ein bisschen besser zuordnen. Aber mich hat es nicht gestört. Ich finde das immer eine Qualität, die einem die Augen öffnet und vor allem vielen Menschen, wahrscheinlich vielen Lesenden, ein Land näher bringt, was bis dato eben auch noch einigermaßen verschlossen war.
Wobei man ja auch sagen muss, dass gerade diese Passagen auch Teil dieses Konzepts sind, dieses Romans, was ich sehr gut dargestellt finde in diesem Buch, nämlich klingt jetzt wieder wie eine Binsenweisheit, aber es zieht sich ja durch das ganze Buch und es wird sehr deutlich, dass man sich einfach aus dieser Herkunft heraus nicht lösen kann, dass man da nicht rauskommt, wenn man in dieser Diktatur groß geworden ist, wenn man mit dieser Securitate, die bis in die kleinsten Winkel, bis in die Kneipen der Dörfer irgendwie präsent ist. Und wenn man damit groß geworden ist und nochmal das letzte Kapitel spielt, dann in einem Badeort, das ist wirklich sehr gut gemacht, dass diese Herkunft an den Figuren haften bleibt, egal wie sehr sie auch strampeln, dort wegzukommen.
Nicht unbedingt, weil Ferry, der Großvater, sagt, er entscheidet sich für seine Identität und Cato beispielsweise lässt alles hinter sich. Cato wirft alles ab, deswegen ist sie so wenig greifbar.
Ich glaube, da kommen wir auch so langsam dem wirklichen Kern dieses Romans näher, denn in dem Kapitel, das in diesem Badeort spielt, entwirft Ferry so etwas wie die Vision eines Vielvölkerstaats, weil man erfährt über Ferri, dass er sich zwar entschieden hat, ein Österreicher zu sein, aber er erinnert uns auch nochmal daran, wie oft er seine zugeschriebene Nationalität hat wechseln müssen. Einmal war es sozusagen ungarisch-österreichisch, dann war es rumänisch. Das war ihm dann irgendwann zu viel. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin jetzt Österreicher und deswegen zieht er da auch wieder hin. Also, und das scheint mir doch eigentlich das zentrale Thema zu sein, Herr Böttiger, oder?
Es gibt natürlich mittlerweile immer stärker diesen Mythos des alten Habsburg, des Vielvölkerreichs, was Österreich-Ungarn bis 1918 ja tatsächlich war, wird mittlerweile ein bisschen glorifiziert. Darauf fußt das schon in gewisser Weise, weil man sagen kann, die Popkultur spielt schon eine große Rolle, hatten Sie ja gesagt. Und die rumänische Popkultur war aber eben eine andere. Das ist eine, die wir nicht kennen. Also diese Sängerinnen, die da zitiert werden. Oder auf einer ganz anderen Ebene, Nicolas Lenau, ein Lesebuchdichter deutscher Sprache, kommt eben auch aus dieser Region. Aber auch die Prägungen durch die Alltagskultur, das sind eben andere. Und die gehören auch zu einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur dazu. Und ich glaube, da gibt der Roman schon auch ein paar Hinweise. Die Mentalität ist in Westeuropa relativ fremd. Man ist auch geneigt, es irgendwie von sich wegzuwenden. Aber das spielt mehr denn je eine Rolle, wenn man die Diskussion jetzt über Zusammenwachsen und Entfremdung zwischen europäischen Ländern immer wieder merkt. Da gibt es Hinweise darauf. Also diese Cato, dieser Lev, die sind schon geprägt von einer bestimmten Mentalität, von einer Kultur, die man sehr ernst nehmen muss und die gleichberechtigt neben der westlichen Kultur steht. Und von daher, diese Rückbesinnung auf Vielvölkerstaat Habsburg ist zwar ein bisschen ironisch augenzwinkernd, aber man kann es in die Gegenwart übersetzen. Auch die jetzt 30- bis 50-Jährigen sind dort anders popkulturell geprägt als die westlichen.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Lichtungen von Iris Wolf erschienen im Klett-Cotta Verlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste, Sie haben es gesehen, liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend in Bühl zu Gast Nicola Steiner, Helmut Böttiger und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel de Mee und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.